gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also, wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Ein weiterer Podcast. Wir schwanken ja zwischen Unterhaltung und Kinderfernsehen und Schlager. Heute mal wieder zum Rock. Rock'n'Roll. Wir sind in Berlin-Köpenick. Das sagen wir heute mal dazu, weil der Mann, den wir heute hier zu Gast haben, hat hier einen Großteil seiner Jugend verbracht und die ersten Schandtaten begangen. Und wir treffen uns hier heute in einem Clubraum, einer Rock'n'Roll-Gemeinde, also mit ein paar Freunden, die wir hier immer heiße Musik hören. Und hier liegt übrigens auch ein City-Album und so. Denn heute ist Toni Kral bei uns in angemessenem Rahmen. Ja, hi, grüß dich.
Hallo.
Hallihallo. Ja, mein Lieber. Wo fangen wir denn an? Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Du bist heute ja der Star in diesem Gespräch. Wir sind total gespannt, was du als Mensch, als Musiker und als Bundesverdienstkreuzträger zu sagen hast.
Naja, da bin ich auch gespannt.
Also ich muss es ja immer anmoderieren bei uns in der Super-TV, immer mit so einem kleinen Label. Und dann ist es meistens der Ostrocker. Fühlst du dich als Ostrocker?
Ja, das labelt mich tatsächlich und die sind meine Wurzeln und meine Wut. Und ja, ich wüsste nicht, wie sich das die Kollegen aus dem Westen verorten, Westrocker oder so. Ah ja, das ist ein Label, was irgendwie doch geblieben ist seit Anfang der 90er Jahre. Mhm. Vorher war das ja nicht. Da waren wir nicht Ostrocker, da waren wir einfach die DDR-Kapelle.
Ja, richtig, ja. Ja, ja. Aber man hat schon so Sachen gehört, wie, das ist ja schon ganz schön doll, was ihr da im Osten so macht. Solche Sachen hat man gehört von Musikern aus dem Westen.
Ja, also da muss ich sagen, die Kollegen, die ich kennengelernt habe aus dem Westen, die hatten schon Respekt auch vor, vor der Musik und vor insgesamt von der Art und Weise, wie wir produziert haben und produzieren mussten und aber auch konnten und was dabei rausgekommen ist.
Mhm. Ist das für dich Antwort genug?
Ja, also er ist zufrieden mit dem Label Ostrocker. Er findet es nicht schlimm. Und nee. Ich finde es auch gut, weil es inzwischen ja eigentlich schon ein Prädikat geworden ist, finde ich.
Ich glaube, das wurde erfunden analog zu dem Made in Germany, was die Engländer ja erfunden haben, um zu warnen vor deutschen Produkten.
Ja.
Das sollte ein Makel ausdrücken. Und kippte dann relativ schnell zu einem Qualitätsmerkmal.
Ja.
Und genauso ist es mit dem Ostrock. Das wurde eigentlich nicht von den Ostmusikern erfunden oder überhaupt im Osten, sondern das wurde so im Westen erfunden.
Ja, ist so. Ist tatsächlich
wie so viele überhaupt. Also Ossi und Wessi. Wir hatten ja gesagt Westler.
Ja.
Wir sind Westler und wir sind Ostler. Aber diese Verniedlichungsform, auch ein kleiner Ossi-Bossi, das war nicht, eigentlich ja nicht so nett gemeint. Inzwischen sind wir eben Ossis.
Ja. Ich habe so empfunden, dass gerade diese Verniedlichung dazu anspornt, also mit der Biografie, die ich habe und die wir beide haben irgendwie, dazu anspornen zu zeigen, mit deiner Verniedlichung, das kannst du aber knicken. Jetzt warte mal ab, wie schnell ich dir zeige, dass man mich ernst nehmen kann und muss, oder?
Ja, weil ernst nehmen, ich habe überhaupt keine Probleme mit meinem Selbstbewusstsein. hatte ich auch nie. Und ich trage auch mein Herz auf der Zunge und spreche manchmal schneller, als ich denken kann. Wird manchmal auch zum Verhängnis oder führt dazu, dass man eventuell noch mal eine Entschuldigung rausdrücken muss.
Ja.
aber ja, hm. Ja, Ossi. Ja. Ich bin Ostler. Ja.
Also wir wollen auch da nicht ewig lange drauf rumreiten jetzt an dieser Geschichte. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schon ein Label und du gehörst da zur absolute Elite, muss man schon so sagen. Der ja auch die Musik von uns ostdeutschen DDR-Leuten geprägt hat. Also das muss man einfach so sehen.
Na, ich glaube, ich habe einen kleinen Beitrag mit dazu geleistet, ja. Wie auch die ganzen anderen Kollegen. Der eine ist vielleicht ein bisschen berühmter geworden als der andere. Mhm. Heißt nicht unbedingt besser.
Ja, das wohl wahr. Stimmt allerdings.
Wenn ich richtig nachgerechnet habe, ist es jetzt genau 50 Jahre her, dass du Sänger von City geworden bist. Hast du dich damals schon als Rocker gesehen, wenn wir vom Ostrock einmal weggehen, in die Musikrichtung, oder wolltet ihr gar nicht irgendwo das genau festgelegt haben?
Wir haben ja damals wie so ziemlich alle Bands, übrigens auch im Westen, angefangen mit Nachspielen. Also das war im Grunde genommen unsere Schule. Wir haben natürlich im Osten ja auch eine Ausbildung genießen dürfen, auch als Popularmusiker, also ich war auch die Jazzmusiker und die Tanzmusiker überhaupt. Mhm. Nannte sich eben Tanzmusik und im speziellen Fall waren wir eben Jugendtanzmusik. das habe ich natürlich die Frage vergessen. Hat man, die eigentliche Schule war, dass man sich andere Sachen, die schon populär sind, die groß sind, also nehmen wir mal das Wort Vorbilder in den Mund, dass man die studiert hat und das versucht hat nachzuspielen. Und dann, also erstmal alleine, so für sich auf seinem Instrument und dann später auch in Bands zusammen, die haben dann auch ihren Weg gefunden, dass sie teilweise sich ein bisschen spezialisiert haben, also ich sag mal, die Pudis waren, glaube ich, ganz stark bei Uriah Heep.
Mhm, ja.
Und Stern Meißen war eher diese konzertante Rock hier, wie Emerson, Lake and Palmer, ja, und ja. Schlag mich tot. Als ich zur City gekommen bin, kam von einer College-Formation davor, das war so eine Soul Band, die mit 3 bis 5 Bläsern wurde mal aufgestockt, und dann hatten wir auch noch 2 Background-Schlampen, fast ein großes Orchester.
Mhm.
So sind wir rumgezogen und haben ja internationale Soul-Titel, also im Grunde genommen amerikanische Musik gemacht, und mir hat besonders gut gelegen, oder ich hatte mich dann irgendwie versteift, dass ich so ein bisschen James Brown gesungen habe. Ich habe mich immer bezeichnet als James Brown für die arme Lausitzer Landbevölkerung.
Mhm.
Davon hatte ich dann aber irgendwann die Nase voll.
Mhm.
Also immer diese, man hat schon gemerkt, das ist ja eigentlich, wie sagt man, ein geborgtes Feeling.
Mhm.
Und habe bei College gekündigt, und da kam mehr oder weniger genau zeitgleich der Anruf von City, dass sie mich eingeladen haben zum paar Proben, weil ihr Sänger Emil Bogdanov, der ein Jahr bei City war, der erste Sänger war wohl Frank Pfeiffer, 72 und 73, 74 kam dann Emil Bogdanov dazu, und der ist weggeplatzt, der ist im Westen abgehauen, der war ja nicht aus der DDR.
Mhm.
Der war ja bulgarischer Staatsbürger. Bulgarischen Pass hatte der gehabt. Konnte ja kein Bulgarisch. Aber irgendwie Vater oder Mutter, ich weiß ja nicht mehr, einer von beiden war Bulgar. Ich glaube, der Vater. Ja klar, deswegen Bogdanov. Und der wurde zur Armee einberufen. Nach Bulgarien.
Mhm.
Die Nationale Volksarmee Bulgariens. Auf Friedenswacht zu gehen. Und da ist er aber nicht angekommen. Das
wollte er nicht.
Abgehauen, wupsch, weg war
Schweden, glaube ich, war es der.
Und City stand auf dem Schlauch.
Hm. Damals übrigens noch City Rock Band.
Damals noch, ja, City Rock Band Berlin.
Genau.
So, und die standen auf dem Schlauch und riefen bei mir an und haben gesagt, Mensch, warum nicht? Und dann haben wir uns getroffen und mehr oder weniger mal nach einem kurzen Gespräch gleich im Proberaum und angefangen. Und gleich angefangen mit neuen Liedern. Mhm. Die das sprudelte nur so raus, ja. War nun, Gogoff spielte Bass, Fritz Gitarre, Klaus Schlagzeug, und ich war der Schreihals. Mhm. Und ja, da war eine ganz, ganz kreative, wilde Zeit. Also wild meine ich jetzt insofern, dass wir einfach drauf losgespielt haben. Mhm. Ein ohrenbetäubender Lärm im Proberaum, der auch nicht viel größer war als jetzt hier dieser Raum. Alle haben reingehalten, wie es nur ging. Und deswegen musste ich so schreien.
Laut werden. Mhm.
Und so hoch singen. Es ist unheimlich heiß. Krieg gar nicht mehr hin jetzt, ja, diese Höhe. Aber das war dieser hysterische Gesang, der war aber dem geschuldet, dass ich sonst nicht zu hören gewesen wäre. ja, und da sind gleich ein paar Stücke entstanden und dann haben wir so peu à peu die internationalen Songs, also um auf dem Tanzboden zu bestehen, wir haben jetzt zum Tanz gespielt, wie auch fast alle Bands. Ging mal 4, 5 oder 6 Stunden. Ja. Natürlich mit Pausen zwischendurch. Ja, und dann die internationalen Sachen geprobt. Da waren wir nicht so festgelegt. Das war aber alles so eher Rock-Blues. Also ohne, dass wir eine bestimmte Band bevorzugt haben. Mhm. Ja. Und Dann ging das los.
Ich erinnere mich an solche Tanzabende, denn damals war ich noch der Diskotheker, der Disc-Jockey. Und wir haben einige Male zusammengespielt, zwischen 75 und 80.
Das war auch tatsächlich so, dass es dann, also erst nur die Band oder nur DJ und dann haben die Bands sich immer gerne einkaufen lassen, da wo auch ein DJ ist oder ein DJ die, mit dazu buchen lassen. Ja, haben ja nicht die Band selber gemacht. Ja. Weil sie dann eben nicht ganz so viel spielen müssen, beziehungsweise war nicht weniger. Man hat dann Blöcke gemacht, nicht von 3 Titeln und dann Pause, 3 Titel Pause, wie es ganz zum Anfang war, sondern 40 Minuten, 45 Minuten durch und dann hat der DJ das übernommen für halbe, dreiviertel Stunde und dann wieder die Band. Ja. Und dann hatten wir 3 so eine Runden.
Ja. Und da ist die Stimmung nicht abgerissen, sondern es wurde immer der Pegel gehalten, also der Energiepegel, auch beim Publikum. Und man kann sich vorstellen, dass die Leute damals fix und fertig waren hinterher. Und ich erinnere mich, also wie gesagt, gerade an City, Tony relativ neu, die Haare noch so ein bisschen wie Joe Cocker dann später und diesen Bart, diesen enormen Schnauzbart. Und wir sind ja nur bitte so mehr aus der Hobbit-Liga, so von der Körpergröße her. Aber da stand der Typ da vorne. Und jetzt wissen wir auch warum. Und er hat mit einer Energie da vorne gesungen. Jetzt wissen wir, dass er gegen seine Kollegen ansehen musste, damit er zu hören ist.
Ja, wir hatten ja keine Monitorboxen.
Nee. Ja. Und es war richtig laut und richtig Power. Und ja, und ich erinnere mich auch daran, dass du damals schon kein Blatt von Motten genommen hast und dass du also auch den Leuten Ansage gemacht hast, wo es lang geht.
Beispiel.
Naja, du, wenn da vorne jemand steht, der überhaupt nichts anderes, der aus Selbstbewusstsein besteht und der weiß, dass er eine geile Band hinter sich hat und man gehört zusammen und man singt jetzt und so, dann benimm dich hier vorne. Und das in der Art und Weise, dass das akzeptiert wurde. Also, das, wisst ihr, der Rock'n'Roll kam von der Bühne und man wollte das in sich aufsaugen und man war stolz hinterher, dass man da Teil des Ganzen war. Das haben die schon von Anfang an geschafft, diese Jungs.
Na, wir waren eine Jungsband. Ja. Also, vor uns, die ersten Reihen waren... Eigentlich haben wir das natürlich gemacht, um an Mädels ranzukommen. Aber wir standen die Jungs vorne.
Ja, ja. Man wollte so nah dran sein, weil man Teil des Ganzen sein wollte.
Genau. Und ich sag mal, bei Karat standen die Mädels vorne. Ja. Oder auch bei Prinzip war das ja so. Obwohl die ja auch eigentlich eine ziemlich harte Band war. Da
standen die Leute wegen Bummi, die Mädels. Das ist ja klar. Das wissen wir ja heute.
Das ist ja klar.
Das war also früher schon so.
Der Typ warst du nicht. So was von Unterschied kannst du. Bummi hat auch in der Hardrock gespielt, im Prinzip. Richtig harten Rock haben die gemacht. Und hier bei City Rock Band haben wir das auch. Aber wie wir eben gerade gehört haben, völlig andere Akzeptanz von unten her. Ja,
aber weil Bummi so hübsch ist.
Ja, weil er ganz anders war, ja.
Oder, ja.
Ja, du warst einfach viel zu maskulin und so. Das war einfach so Aber ich vermute nicht, dass du immer allein nach Hause gegangen bist, oder? Ins Hotel.
Ich hatte eine schöne Zeit.
Ist gut, das hat er extremst gegönnt. Ja, muss auch sein.
Aber ich habe ja immer gleich geheiratet.
Ja. Wie Quasar, der hat auch immer gleich geheiratet.
Das hat man in der DDR so gemacht, auch als Normalsterblicher.
Vielleicht, da kommt der Ossi wieder durch. Man heiratet.
Ja.
Ja.
Wisst ihr nicht. Nee, aber, okay. Und
ohne Eheverträge.
Ja, richtig. Man, Vertrauen.
Großes Vertrauen. Ja. Aber wir kannten das ja nicht.
Genau. Aber auch aus Enttäuschung kann man viel lernen, wenn man gut ist, wenn man schlau ist. Und ihr habt dann so nach und nach dann irgendwann auch so das internationale Repertoire so ein bisschen zurückgefahren, war? Und dann mehr so eure
Ja, weil wir gemerkt haben, die haben wir so reingestreut, so die eigenen Songs. Ne? Und das hat keinen Abbruch getan.
Ja, ja.
Und dann haben wir am Fenster so weit fertig gehabt, dass wir eben auch wirklich aufführen konnten.
Ja.
Und das war von Anfang an.
Ja.
Also ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne eine Aufnahme, einen Tonträger oder irgendwas. Ja, ja. Von Anfang an der absolute Hammer in den Läden. Die Leute sind ausgerastet, wirklich ausgerastet. Und zwar mehr als bei Satisfaction, wenn wir die spielen. Vielleicht haben wir das auch nicht so gut gespielt, aber.
Aber das ist ja jetzt nicht so eine harte Nummer. Das ist ja schon eigentlich was
Fenster.
Ja.
Ja, das Ganze ist geschuldet dem, dass wir so einen Lärm gemacht haben, auch im Proberaum, dass wir dann auf so ein paar Titel, auch international, wo ich nur mit der Gitarre, oder auch war schon Emil, hat auch schon gemacht, nur mit der Gitarre, und ich hab dann, ich weiß gar nicht, was Emil da gesungen hatte, aber ich hab dann so, wie gesagt, Matilda und ja, so eine Gassenhauer aus dem Folk-Musikbereich. Das aber nur einfach, weil wir den Lärm nicht mehr ertragen konnten. Das hat uns selber so wehgetan, ne? Oder Guantanamera oder sowas, ja, haben wir dann gespielt, ja, wo die Leute. Die haben dann gesagt, spielt mal Wandernde Möhre.
Ja.
Und dann hatten wir so einen Block da drin. Und da war Am Fenster mit bei, in diesem Block. Ja, und dieser Block wurde immer wichtiger.
Ja, 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 ja.
Das hat man dann auf der Bühne auch gemerkt, dass der Song gleich reinging.
Ja, das hat man gemerkt. Also da war von Hause aus eine Energie, was natürlich, nicht nur an dem schönen Gesang lag, sondern war natürlich Gogovs Geige, der hat sich die Seele aus dem Leib gespielt und den gesamten Balkan damit reingemacht, alle Sehnsüchte, dieser Kontinentteil da irgendwie mit reinmachte, das streichelt ja nicht nur die Seele von Bulgarien, was die Heimat war von Gogov, sondern eben Griechenland Rumänien und alle fahren auf diese Art von Musik ab.
Ja, das, da war auch ohne Text Fernweh in diesem Lied. Einfach.
Ja.
Das war einfach drin. Du brauchst ja keinen Text dazu. Das hat einfach funktioniert, so wie es war, in der Musik schon, ne? Muss man sagen.
Ja, war einfach. Und das Lied ist ja auch nicht komponiert worden, in dem Sinne, dass da jemand das vorher sich ausgedacht hat, das ist passiert.
Okay.
Das Lied ist einfach passiert. Klaus brachte eine Geige mit, die hat seinem Onkel ihm geschenkt und er wollte die entsorgen im Proberaum, so irgendwo runterschieben. Und Joe sagt, zeig mal, nimmt die Geige, stimmt die kurz durch und fiedelt los. Alle stehen da, reißen Mund und Nase auf. Was ist denn das? Und das ist mein Beruf.
Ja.
Dann hat der Kinder geahnt, dass der Geiger ist. Der war Bassist. Der hätte als Geiger auch nie einen Job gekriegt.
Ja, ja.
City braucht eben einen Bassisten.
Mhm.
Und der ist als Bassist verpflichtet worden. Ging ja noch damals über die Künstleragentur, weil der bulgarischen Pass hat und über die Künstleragentur aus Bulgarien. Waren ja viele bulgarische Musiker in der DDR.
Mhm. Aber mehr Tanzkapellen halt, ne?
Ja, er ist ja mit einer Tanzkapelle hierher gekommen.
Ja, ja.
Und hat sich dann dort schnell umgesehen und abgesetzt.
Ja, ja, ja. hat sich über den Bass eingeschlichen bei euch.
Ja, so kann man das sagen.
Ja, ja, cool. Siehst du, dann wissen wir auch, wie dieses Lied entstanden ist.
Ja, das ist ja heute noch so, wenn die ersten Klänge von der Geige kommen, dann weiß gleich jeder, es geht das Herz auf. Also das hat ja von der Beliebtheit auch nichts eingebüßt bis heute.
Ja, das ist ein Segen. Hm. Ein Segen. Fritz hat immer gesagt, auf die Frage, die ja häufig gestellt wurde, könnt ihr das noch spielen, wie ist das zu ertragen und so. Fritz hat da den Satz geprägt, den habe ich mir zu eigen gemacht. Am Fenster ist für uns ein Geschenk des Himmels. Also erstens, wie es entstanden ist, weil es so als Zufallsprodukt entstanden ist. Und zweitens, so zeitlos. Ja, einfach zeitlos, dass es in keine Zeit wirklich reinpasste, immer rausfiel, aber auch nicht so doll, dass man jetzt sagt, wisst ihr gerade, wie neue deutsche Welle, wumm, das ist denn vorbei.
Ja.
Die Nummer bleibt.
Ja.
Die bleibt.
Und sie steht ja in eurer Bandgeschichte dann so für die Entwicklung und für die 70er, wo es dann so richtig losging, auch mit den eigenen Kompositionen, ne?
Ja, das war ganz wichtig, das war so ein Türöffner. Dann, also erstmal in erster Linie in die Herzen der Leute. Und als es dann tatsächlich über verschiedene Umwege noch zu einer Produktion gekommen ist, wir haben das Lied ja angeboten bei Amiga und auch beim Rundfunk.
Mhm. Und wie war die Reaktion?
Ja, naja, die haben uns einen Vogel gezeigt. Also ich muss dazu sagen, wir hatten ja keine so eine Möglichkeiten, wie du ja deinen Podcast aufnimmst mit 5 Spuren, hatten wir ja nicht. Wir hatten einen Sternrekorder.
Ja.
Orwo-Kassette rein,
ja.
Losgespielt, der stand in der Mitte,
ja.
Und dann wurde das da aufgenommen über diese Mikrofone, die beim Sternrekorder eingebaut waren. Ich glaube, war auch nur eins. Und dann haben wir diese Kassette genommen und haben das bei Amiga vorgespielt. Und wenn so eine Orwo-Kassette ein bisschen leiert.
Ja.
Und da ist geil.
Ja.
Erinnert schon stark an neue Musik.
Ja.
Und Katzenjammer. Und die haben uns einen Vogel gezeigt. Und dann waren 7 Minuten, 8 Minuten, seid ihr denn verrückt, wer soll sich dann anhören?
Ja, ja.
Ja. Und dann hatten wir aber eine Produktion für eine Single, glaube Unheimlich Heiß, bei Amiga. Die hatten wir einen Vertrag über eine Single und hatten dann noch ein paar Minuten Zeit, als wir aufgenommen hatten, und haben den Tonmeister Helmer Fedorowski gebeten, kannst du dir nochmal schnell, ist doch alles eingestellt, wir haben doch jetzt alle Instrumente, wir wollen schnell mal ein Demo aufnehmen.
Ja, ist ja der Hammer.
Ja, und dann hat er gesagt, klar, mach ich. Dann hat er aber nicht mit 16 Spuren, das war ja Goldstaub, weil der Tonband, die Band selber war genau natürlich wie die Maschine aus dem Westen.
Klar.
Das durfte nicht dafür benutzt werden. Einfach Schnürsenkel, also Stereoaufnahme.
Ja, ja.
Also wir haben alle 4 zur gleichen Zeit angefangen, eingezählt, und nach 8 Minuten war die Nummer im Kasten.
Ja.
Und dann haben wir die einem Freund gegeben, der beim Radio arbeitete, und zwar Wolfgang Martin.
Hab ich mir gedacht, dass Wölfi das war.
Genau, Wölfi. Und der hatte irgendwie Notenbude oder war Notenbude oder das habe ich schon eine Sendung allwöchentlich mit Hitparaden-Charakter.
Ja, ja, ja.
Und da hat er auch mal so Titel vorstellen können außerhalb der Wertung, sagte er, ich spiele den mal. So im Freischuss. Und hat er den nicht gespielt. Und dann hat er ganz viel Post bekommen. Mehr als für den ersten Platz.
Ja, ja.
Und dann war ja Post noch Postkarten, er gab noch kein WhatsApp. So, und dann hat das Peter Schimmelpfennig, ein Westberliner Musikverleger, gehört auf seiner Transitreise, die er wohl jede Woche gemacht hat, von West-Berlin nach Hamburg und wieder zurück. Hast du nur Ostradio reingekriegt. Und der hat dann gesagt, Kofik, und ist zu Amiga gegangen, Kofik. Kannst du haben, haben sie gesagt.
Ja.
Haben sie ihm das Ding verkauft. Nee, ich will eine LP, ich brauche richtig eine Langspielplatte, das ist kein Thema, diese Musik ist kein Thema für eine Single, wie das Kind Schlager oder so.
Ja.
Gott, kannst du haben, kriegst du eine Langspielplatte für Westelzetten.
Na klar, das
ist dann verkauft.
Ja, ja.
Und dann haben sie uns angerufen und dann sagen, ab ins Studio.
Mhm.
Ja, warten, hier, die komische Geigennummer müsst ihr aufnehmen und überhaupt eine Langspielplatte. Ihr müsst eine Langspielplatte machen, wir werden ja nicht dran gewinnen. Wir hätten noch mindestens ein oder zwei, fünf Jahrpläne abwarten müssen, bis wir drankommen.
Ja.
Weil auch noch Hauf Henkler vor uns und die Pudis und Gott, Schlag mich tot, Chris Dirk. Jetzt ins Studio. Mhm. Und da hatten ja nicht genug Lieder. Mhm. Da haben wir dann am Fenster aufgepumpt. Auf 18 Minuten. Eine ganze Plattenseite mit am Fenster. Also ein Vorspiel komponiert noch dafür. Ja, genau. Das ist dann komponiert worden. Ein kleines Hörspiel gemacht mit Teller, Tassenrücken und Klappern. Und dann waren jede Plattenseite voll und auf der anderen Seite waren Rocksongs. Mhm. Unheimlich heiß, King von Prenzlauer Berg, Traudel, Meister aller Klassen.
Ja. Geile Songs. Mhm. Also, großartig. Du nennst gerade meine Lieblingssongs, auch alle.
Ja, absolut. Keine Frage, die müssen sich nicht verstecken.
Ja, ja.
Aber die eine Seite war nur für am Fenster.
Nur am Fenster, ja.
Und dann ist die Platte erschienen. 77 noch im Westen und 77 Ende des Jahres im Westen und 78 dann auch in der DDR.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Westen.
Das hatte was damit zu tun, dass die im Westen keine Probleme hatten mit Papierbeschaffung und Granulat für Vinyl. Mhm. Die hatten ja alle einen Überfluss und wir hatten nur Gotha-Druck, die für die Plattentaschen zuständig waren.
Ja.
Und die hatten dann gerade kein Papier.
Ja.
Und dann hat es ein bisschen gedauert.
Mhm.
Ja, und dann waren wir über Nacht berühmt.
Hat man das damals mitgekriegt, dass eine Band aus der DDR im Westen eine Platte draußen hat?
Ich weiß es nicht, nee. Das wurde dann später publiziert als die Goldene. In Griechenland habt ihr auch die Goldene.
Naja, das war, ich muss sagen, tatsächlich dadurch, dass es im Westen auch durch die Decke gegangen ist. Wir waren ja bei Rockpalast.
Ja, genau.
Und das haben wir ja auch in der DDR die Leute gesehen. Und überhaupt, wenn der Rias einen Song aus dem Osten gespielt hat, war in Ostberlin die nächste Show ausverkauft.
Das hat schon geadelt.
Die haben ja beim Rias, das haben die schon seit Jahrzehnten immer wieder gemacht, so die über Ostern oder so, die 1000 besten Rocksongs oder sowas. Und so. Und da war City Nummer 1. Immer wieder. Da konntest du drauf warten. City war immer Nummer 1. Und es begann damals mit der Veröffentlichung der Platte im Westen.
Aber als dann praktisch die Devisen beschafft werden konnten mit dem Album, hattet ihr dann hinterher viel einfacher bei Amiga und so weiter, oder? Ja. Also es war dann sozusagen auch in der DDR der Durchbruch.
Das war der absolute Durchbruch. Und wir haben uns damit in die erste Liga katapultiert. Also ja, das kann man genauso sagen. Das war dann auch der Türöffner in die Medien, wobei wir nie geschafft haben, in der DDR in die Unterhaltung. Wir waren immer bei Jugend. Die hatten da irgendwie so Sparten, ne? Jugendprogramm oder. Also wir waren nie in Kesselbuntes. Mhm. Der Quermann, heißt der Quermann.
Ja.
Der mochte das nicht, was wir gemacht haben.
Kann ich nicht verstehen, erinnere mich daran.
Waren sie auch bei Bong?
Bei Bong waren wir, ja.
Ja, klar.
Das war aber Unterhaltung.
Das war Unterhaltung, das war schon Mitte der 80er.
Ja, wollte gerade sagen, war auch ein bisschen später.
Das war schon später. Und wir wollten ja auch mit Bong wirklich neue Wege begehen. Mhm. Du hast es vorhin genannt, die ganzen bulgarischen, jugoslawischen, sonst wo die alle herkamen, die hatten alle im Schlagerstudio ihr Podium.
Ja.
Das Schlagerstudio bestand ja zu 60% aus solchen Künstlern. Und wir haben das komplett abgeräumt. Und wir haben gesagt, wir müssen hier unsere eigenen Nummern machen. Und da kam natürlich dann auch City. Da musste ich übrigens ganz schön kämpfen drumherum, weil die uns eher so als Popmusiksendung gesehen haben. Und jetzt kommt, was du gerade sagst, der hat eine Rockband und so. Ich sag, komm, wir machen Pudis hier, TV-Show. Dann machen wir jetzt auch bitte City, Ende Gelände. Und dann haben wir das gemacht mit Casablanca.
Ja, was ja auch gefälliger ist
als
der King von Prenzlauer Berg.
Aber trotzdem, wenn die Musiker von City kamen, war ein ganz anderer Spirit in diesem Studio als vorher. Ist so, ja. Weil Es ist ja nicht nur, ich rede jetzt über dich, ich weiß, dass du daneben sitzt, gucke jetzt den Steffi an, es ist ja nicht nur sein Charisma, sondern das waren ja alles Typen.
Ja.
Das waren ja alles Typen, die mit einem bescheidenen Selbstbewusstsein aufgetreten sind. Du hast einfach, boah, da ist so eine gewisse Ehrfurcht eigentlich, vor all dem, weil irgendwie kannte man ja eure Geschichte, eure Biografie und die Legende und so. Und das muss ich schon sagen, ich sage dir das heute so, wie das ist, so wie ich es empfunden habe, und das ist bis heute so geblieben bei mir.
Ja, ich habe auch so gedacht, Kreisemke, Puppe, Gorgoff, das klingt für mich alles wie Rebellen. Haben die überhaupt in die DDR gepasst, frage ich mich.
Naja, das stimmt, dass auch unsere Biografien so nicht ganz dem sozialistischen Erziehungsmaßstab entsprachen.
Ja.
Aber das haben wir natürlich nicht so gespürt. Wir haben das eher so spürt, dass man uns sehr misstrauisch gegenüber ist und argwöhnisch eigentlich. Hoffentlich können die sich benehmen.
Gut, dass du es ansprichst. Auch das war unter Umständen dabei. Ich habe jetzt nur beschrieben, wie ich es empfunden habe und mein engster Kreis damals. Aber ich habe Veranstaltungen erlebt, wo City im Programm war und wo genau das, was du eben sagtest, hoffentlich hält er sich an die Absprachen und mal sehen, was er heute sagt. Weil du hast natürlich in deinen Moderationen, und jetzt kommt's, was man bei Schlagersängern auch heutzutage überhaupt nicht findet, da war Inhalt drin. Da steht er vorne und er sagt zwei Sätze mehr als nur den nächsten Song an. Und da sind Gedanken enthalten in dieser Moderation. Kurz, knapp, auf den Punkt. Aktuell bezogen, wie auch immer. Das hast du gemacht.
Ja, teilweise waren die Momente nur angedeutet aber die Leute konnten ja zwischen den Zeilen
sieht's
reden.
Aus. Und es gab Leute, und die gehörte dazu, ich habe drauf gewartet, dachte, geil, das hat das Ganze noch abgerundet, das Image dieser Band. Und es gab Leute, ich erinnere mich daran, die auch neben mir gestanden haben, die sehr argwöhnisch darauf gewartet haben, was du sagst. Rostocker Goliath, eine große Veranstaltung, ich werde es nie vergessen, neben mir ein Typ, der völlig immer, ich sag, was ist mit dir nicht in Ordnung, was hast du?
Ja, dann musst du danach Bericht schreiben.
Wahrscheinlich, ja. So, also so muss man sich das vorstellen. Das war so dieses Image, dieses Credo, was diese Band umgeben hat.
Da gibt es aber bestimmt auch Geschichten von, wie man euch dann versucht hat, irgendwo in eine gewisse Richtung zu lenken oder von Dingen abzuhalten.
Ja, na klar gab es das immer. Also, dass es immer Versuche gab, einen Künstler vor einen Karren zu spannen, ist ja nicht nur uns widerfahren. Mhm. Da musste man schon ein bisschen aufpassen, ne? Sind ja auch einige ins Messer gelaufen oder haben sich vielleicht auch gerne missbrauchen lassen. Mhm. Und ja, da waren wir sehr, sehr argwöhnisch. Also das ging los, gleich zum Anfang, also noch relativ zum Anfang, Biermann-Ausbürgerung. Ja. Und dann sollten die Künstler aller Genre, nicht nur die Schriftsteller und Intellektuellen, sondern eben auch Unterhaltungskünstler, Popmusiker, Rockbands, das befürworten, dass er ausgebürgert wurde. Ne?
Und vor allem sich distanzieren von den anderen
Nationen. Genau. Das haben wir nicht nur nicht gemacht, sondern das wurde uns regelrecht vorgelegt, so ein Text. Wo es auch eine Diskussion in der Band gab, ganz besonders mit unserer Managerin, die das so gerne gemacht hätte, weil sie glaubte, dann würden sich Türen öffnen. Und da war klipp und klar, dass wir anderen drei gesagt haben, also wenn dieser Zettel hier rausgehen sollte, gibt's die Band nicht mehr. So was machen wir nicht. Und das Gleiche war dann mit Solidarność.
Ja.
Als in Polen da irgendwie der Deckel hochging. Wo man ja auch selbst bei Rock für den Frieden, das war natürlich, und das wussten alle, das ist eine eine Propagandaveranstaltung. Ja, und das wird zumindest so nicht vordergründig, aber immer irgendwie versucht, da irgendwie ein Bekenntnis zur Staatsführung und zur DDR abzuringen. Wir haben da mitgemacht, wir wussten, wir brauchen das. Das war die größte Veranstaltung mit dem größten Bamburium und Zirkus, den es eben gab. Und da müssen wir schon mit bei sein. Aber aufpassen und Achtung, Achtung. Ne? Und dann macht man ein Friedenslied, war die Aufgabe. Und ja, dann kamen wir an und haben Sag mir, wo die Blumen sind, gecovert. Das war unser Beitrag und das war dann auch nicht recht, weil das zu fatalistisch und pazifistisch ist und ohne ein starkes Bekenntnis zu SS-20, was die sowjetischen Atomsprengköpfe waren, die in der DDR stationiert waren.
Es war, stell ich mir nicht einfach vor, weil sie hatten dich ja eigentlich auch in der Hand. Die konnten ja von heute auf morgen sagen, es gibt kein Vinyl mehr, es gibt keine LP, gar nichts. Ne?
Ja, da hat uns ein bisschen die Popularität geschützt, muss ich sagen.
Lass uns an der Stelle mal über diese große Veranstaltung in Weißensee reden. Über die drei, vier Tage, wo Bruce Springsteen und wie sie alle heißen, dein ehemaliges Vorbild James Brown und so
aufgetreten. Das Friedensfest der Berliner Jugend.
Richtig. Und das solltest du erzählen, die Geschichte, wie du damals sozusagen den oberen FDJlern, die von dir Erwartungen in dich hatten, wie du denen ein Schnippchen geschlagen hast.
Naja, das war nach der Veröffentlichung des Albums Casablanca. Ja. Und Casablanca war ein sehr, sehr viel diskutiertes und kontrovers diskutiertes Album. Also die Kulturredaktionen, auch von der Jungen Welt, also der FDJ-Zeitung, waren hoch des Lobes. Und das hat nicht lange gedauert, also genau eine Woche, dann kam, dass die Chefredaktion einen neuen Beitrag gefordert hat und dann kam der Verriss, das würde so nicht gehen. Und dann hatte sich auch noch Margot Honecker geäußert während der Pionierleiterkonferenz. Sie war ja Bildungsministerin, also nicht nur First Lady, sondern hatte auch eine Funktion und hatte offenbar eben auch die Pionierleiter aus der ganzen DDR turnusgemäß nach Dresden eingeladen, um da die neuesten Standards der sozialistischen Jugendentwicklung zu präsentieren. Und als sie damit fertig war, hatte sie dann gesagt, und übrigens möchte man jetzt hier auch mal, da hat sie kulturpolitisch sich geäußert, dann dieses Album von City gefällt ihr gar nicht, also er hatte andere Worte benutzt, auf jeden Fall, aber die Worte sind gefallen, City hat mit diesem Album den Boden des Sozialismus verlassen. Das war natürlich schwerer Tobak.
Ja.
Album wurde aus dem Handel genommen. So schnell konnten wir ja nicht gucken. Wir konnten sowieso nicht gucken. Wir waren ja gerade im Westen auf Tournee. Und hatten aber immer telefonisch, also noch mit einem Fernsprecher im Hotel, in Verbindung nach Hause. Ja, Casablanca hebt nicht mehr. Alle regen sich auf. Casablanca hebt nicht mehr. Ist alles ausverkauft, wurde gesagt. Und daraufhin habe ich dann im Kulturministerium angerufen vom Westen aus. Was ist denn da los? Na ja, das ist halt nicht so schlimm, das wird schon wieder, kommt man nach Hause und dann können wir drüber reden. Ja, machen wir. Wir kommen nach Hause, wenn das Album wieder auf dem Markt ist. Das soll wieder aussehen.
Also genau andersrum hast du das gedreht quasi.
Ja.
Haben nichts gesagt, damit ihr wieder nach Hause kommt.
Ja.
Und du hast gesagt,
ja. Und, na, also hör doch mal, Toni, wir haben uns ja auch geduzt mit dem Außenministerium, ne? Privat waren die alle erst in Ordnung. Nee, das ist alles nicht so ein Drama, da kommt man nach Hause, dann, ja, wir kommen ja, aber wenn das Album wieder da ist, dann können wir reden. Und dann haben die das Album wieder veröffentlicht. Also erstmal war, wir lassen uns nicht erpressen, dann ist keine Erpressung. Um Gottes Willen, nehmt das nicht so. Wir verlängern einfach die Tournee. Wir gehen auch nicht in die Medien und nicht, wir kommen einfach erst später wieder. Und dann haben sie das Album veröffentlicht wieder. Und dann sind wir nach Hause gefahren und hatten wir schon, weil du sagst, den Strafkatalog, den kannten wir natürlich auswendig. Also die Pässe abgeben, nie wieder, bis hin zu Auftrittsverboten wäre alles Mögliche gewesen. Nee, nichts dergleichen ist passiert. Sie haben uns, als wir wieder gekommen sind, den Kunstpreis der DDR überreicht. Fürs Wiederkommen.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann kam das Ding in Weißensee.
Ja.
Festival oder Friedensfest der Berliner Jugend. Ganz groß aufgefahren, internationale Künstler, die zum größten Teil noch nie in der DDR aufgetreten sind. Und vorneweg gerne eine DDR-Band oder vielleicht auch zwei. 3 Tage lang lief das, da war James Brown mit bei als Top-Act für den jeden Abend. Und an dem Abend, wo wir verpflichtet wurden, war das Bryan Adams.
Ja.
Vor Bryan Adams Level 42, also das waren schon angesagte Dinger.
Bruce Springsteen war auch in dem Zusammenhang.
Ja, aber das war ein anderer Abend.
Ja, ja.
Und jedenfalls hatten die FDJ war der Veranstalter und die wir hatten dann gesagt, gerne, nachdem sie uns gefragt haben, gerne machen wir mit. Aber wir stellen 2 Bedingungen. Erstens, das Album Casablanca, das hoch strittig diskutierte, spielen wir in voller Länge. Und das ist dann unser Programm. Und zweitens, 2 Westbands müssen vor uns spielen. Wir wollten da nicht als zum Einlass spielen.
Ja, ja.
Alles klar. So durfte das sein. Und auf dem Weg zur Bühne, da spielten gerade die Bots aus Holland. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. So, die spielten da gerade. Haben wir übrigens mal gecovert, den Song. Und auf dem Weg zur Bühne kommt Hartmut König, der war Kulturchef der Freien Deutschen Jugend, also der FDJ, und kommt so ganz kameradschaftlich zu mir. Wir konnten uns aber nicht leiden, wir kannten uns schon aus der Schule. Und sagt, Toni, mach mal hier nicht irgendwie blöde Sprüche, irgendwelche Ansagen, das kommt alles nicht gut an. Die DDR-Gruppen laufen hier ein bisschen unter, will ich, die Kathi Witt haben sie mit Tomaten beworfen und was ich übrigens scheiße fand.
Ja.
Das seid mal schön gemäßigt. Und dann noch eine Bitte, spielt mal bitte halb und halb, das Lied halb und halb nicht.
Ja.
Der Egon ist da. Egon Krenz, das war sein Boss. Der war der Chef von der FDJ damals. Große Aufregung. Also wie gesagt, das waren 3 Minuten vorm Auftritt, ne? Wir waren alle schön im Weiß gekleidet, weil wir wollten da schick aussehen. Und ja, und dann, als der Titel kommen sollte in unserem Programm, habe ich dann angesagt, dass sie jetzt ein Lied nicht spielen. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn, aber damit ihr wisst, worum es sich dreht, sage ich euch mal den Text auf und habt den Text wie ein Gedicht vorgetragen. Und da war Mucksmäuschenstille. 80.000 Leute vor der Bühne, die nicht unseretwegen da waren, sondern wegen Bryan Adams. Und hielten den Atem an, dass sie Stecknadeln fallen hören würden. Und danach tosender Applaus. Für den Text und für die Chuzpe. Und überhaupt haben sie das erste Mal den Text verstanden. Ja. Den hat man ja früher nie verstanden. Die Anlagen waren ja nicht so wie heute.
Ja, ja, ja.
Die Bretterberge, die da standen. Ne?
Ja, ja.
Wir haben das Lied danach nie wieder gespielt, sondern nur noch als Gedicht aufgesagt. Und ich hatte immer gesagt, ich bedanke mich beim Zentralrat der FDJ für unseren neuen Programmpunkt.
Ja, ja, ja.
Und dann von der Bühne runter. Und was ist dann passiert?
Ja,
Nichts. Nee. Das ist natürlich nicht im Fernsehen gezeigt worden, das ist rausgeschnitten worden, das wurde dann 1-2 Tage später gesendet. Aber ohne diesen Part. Aber ich habe das jetzt erst vor, sag mal, 10 Jahren, hat man mir das zugeschickt aus dem Archiv, da ist alles noch drin.
Ja.
Und da habe ich mir angekickt und da sehe ich dann, das sieht ein anderer vielleicht nicht, aber ich sehe die Nervosität und die Angst in meinen Augen, ja, die geflattert haben. Ja. Auf der Bühne. Danach war nichts. War lediglich im Neuen Deutschland stand drin, dass es ein ganz tolles Friedensfest der Berliner Jugend war. Die internationalen Künstler haben sich sehr für gegen Apartheid und den Weltfrieden geäußert. Auch die DDR-Künstler sind sehr gut, konnten sehr gut mitspielen. Außer City, die mit ihren Zwischentexten sich selbst disqualifiziert haben.
Okay. Aber ihr wart euch in der Band einig, dass das passiert, oder gab es da auch eine Diskussion in der Band?
Ja, es gab eine Diskussion, weil als ich dann dort, der hat mich ja da belegt, ne, dann kam ich an der Bühne und sagte, halb und halb fällt aus. Klaus war auch manchmal cholerisch veranlagt. Mhm. Der wollte erst mir den Kopf abreißen, aber dann zumindest dem Krenz. Mhm. Oder andersrum, erst dem Krenz und dann stellvertretend mir auch noch. Ja. Wieso Quatsch und so. Und dann, aber dass ich den Text aufsage, das ist mir auf der Bühne durch den Kopf geschossen.
Ja, ja.
Das war nicht abgesprochen.
Ja. Große Nummer, finde ich total sensationell. Und da streicht das, was ich vorhin gesagt habe, über das, wie ich diese Band und ich Toni auf der Bühne empfunden habe. Absolut, passt 1:1 da rein. Cool, sehr, sehr cool.
Bei dem Album Casablanca, da kann man ja überall auch nachlesen. Und wenn man die Lieder hört, hört man es ja auch, dass da eben vieles anders war als vorher. Habt ihr euch da richtig hingesetzt und euch damit auseinandergesetzt, dass ihr eine Botschaft schicken wollt mit den Liedern, mit dem Album?
Ja, das war eindeutig als Konzeptalbum konzipiert. Konzipiert, Konzept, genau. Mhm. Und das Ganze ist ja entstanden in der engsten Zusammenarbeit mit dem Textdichter Alfred Rösler.
Alias.
Inzwischen heißt er Alfred Rösler Klein, weil er geheiratet hat. Und der hat dieses inhaltliche Konzept so entworfen und hat gesagt, wir machen das mal so, da sind ja viele Titel so in der Filmwelt, wie Casablanca, Cinema Hall, Pfefferminzhimmel. Die sind so, ist das real? Nee, die erzählen einen Film. Und der andere war sehr real, aber das hat sich so verwoben, dass man immer sagen konnte, na, das ist doch alles nur zur Unterhaltung gedacht im Kino.
Ja, ja.
Und dadurch ist es überhaupt durchgekommen, ne?
Ja.
Und ja, da, als wir ankamen zu Amiga, und die Demos abgegeben haben, das ist übrigens heute immer noch so, also wenn eine Plattenfirma, die wollen wissen, was sie produzieren vorher.
Ja.
Dass man das schon mal einreicht, ne? Und da hat der Büttner, das war der Chef von Amiga, der sagte, das ist aber so eher Material für die Periode nach der Stagnation.
Mhm.
Also ich rede jetzt von 1985, 87 ist das Album erschienen.
Ja.
Und da wehte eben dieser warme Wind von Osten mit Gorbatschow, Glasnost, Perestroika. Und Büttner sagte, aber er will das Album machen. Der war schon, ich glaube, er konnte ein Arschloch sein, aber bei Silly und bei City, da hat er gerne beide Augen zugedrückt, da war er Fan.
Ein Glück, sonst wäre das nicht so passiert alles.
Ja, ja. Bei Pankow hat er sich anders benommen, ne? Die hat er nicht gemacht.
Ja, ja.
Und egal, wir waren die Nutznießer seines Wohlwollens. Und der sagte dann, was ist das hier, der Texter hier, Rösler, ist das der hier, der da beim Fernsehfunk da gefeuert wurde? Der hat nämlich beim Fernsehen gearbeitet, unser Texter als weiß ich was hier, Schreiber für irgendwas, Fernsehfilm oder sowas. Naja. Ja, der ist aus Partei rausgeflogen. Naja. Sag dem mal, er soll sich ein vernünftiges Pseudonym zulegen. Ich darf den nicht veröffentlichen. Und dann warst du Alfred, haben wir gesagt, du, pass mal auf, und haben schon gedacht, um Gottes Willen, wirst du ja eingeschnappt, zieht die Texte zurück oder so. Nee, der sagte, oh ja. Und dann hat er sich verschiedene Namen ausgedacht. Weil eine war Kuno Kleinfeld, der andere war Friedrich S. Hein, also wir lesen Friedrichs Hein. Dann gab es noch Titti Flanell. Ich glaube, das waren sie. Und hat die Texte mal mit dem auf dem Album, der eine Text von dem, der eine Text war sogar von Kuno Kleinfeld und Titti Flanell, da war das ganz besonders schwierig mit nach wem fahren wir jetzt hier. Der hatte große Freude daran.
Ja, aber es gab auch einen Text auf der Platte, der ist da keinem Pseudonym geschrieben worden, von Henry Häfchen, war.
Nee.
Hat der nicht Casablanca?
Nein, Casablanca ist der Text von Alfred.
Okay.
Er hat komponiert.
Ah, so rum.
So rum.
Alles klar.
Er hat den Song komponiert und kam dann mit seiner Gitarre mal bei uns an. Der kam ja öfters. Der hat uns immer so beneidet, weil wir ja, wir konnten letztendlich tun und lassen, was wir wollten. Haben uns jetzt selber ausgedacht und konnten spielen, wann und wo wir wollten. Mhm. Und er musste warten, dass er ein Angebot kriegt, dass ein Regisseur ihn besetzt, dass er am Theaterstück da irgendwas Material, was vor 300 Jahren geschrieben wurde, und oder beim Film und
alles, ja. Vorschriften.
Genau. Mhm. Ah, Mensch, und ihr. Und dann hat er mal rumgehangen, ne? Und dann brachte er mal, nee, da war eine Krampf und dann hat er gespielt, so, na, Henry, was ist denn jetzt hier? Willst du auf deiner alten Tage doch noch Rockmusiker werden? Der wollte ja früher Musiker werden, ne?
Ja.
Seine erste, meine erste Gitarre, meine erste elektrische Gitarre habe ich von ihm gekauft. Ja. 1968.
Mhm.
Naja, das ist ein anderes Thema. So, jedenfalls, nee. Und dann spielst du ja Casablanca und dann, willst du das jetzt aufnehmen? Nee, ja, Quatsch, um Gottes Willen. Dann gib uns das Lied, wir machen das schön, wir machen da richtig, ja. mit Rückwärtseffekt und Echo und Sampler und was man alles, was das Tonstudio hergibt, und dann Nebel auf der Bühne wird ein Hit.
Ja. Also, ja, komm, ja.
Und das Intro, wo man ein Stück aus dem Film hört, war aus dem Westradio, oder wie war da die Geschichte?
Ja. wir wollten dann unbedingt die Originalstimmen, diese Tier, Play for Harry, Play for Sam.
Mhm.
Und die, frag mich doch, Mensch, wie heißt du denn?
Ingrid Bergmann.
Ja, Ingrid Bergmann. Die Stimme, die wollten wir auch haben. Aber der Film wurde ja in der DDR nicht gezeigt. Mhm. Die gab's ja nicht eigentlich in dem Sinne. Nicht, dass er verboten war, die hatten wahrscheinlich keine
Geld für Lizenzen. Geht um Geld, ja. Mhm.
Und da haben wir den Olaf Leitner, der beim Rias war und der ja uns auch sehr zugetan war, erzählte, sagte, ich sende das.
Und ihr
ich sende das und ihr schneidet mit. Und dann haben wir das mitgeschnitten.
Ja.
Und haben das dann dort reingemacht. Gab auch nie irgendwie eine Nachfrage. Ich meine, das sind ja Persönlichkeitsrechte, die wir da mehr oder weniger missbraucht haben.
Ja,
und war Urheberrechte.
Ja, über,
hat keiner Gott sei Dank gefragt.
War mal gut gegangen.
Ich glaube, es ist Teil des Erfolgs des Liedes, weil ein Stück Englisch drin, das war alles so international.
Ja, und dieser Refrain, play it again. Ja. Und das Album ist ja produziert von einem amerikanischen Produzenten. Tom Cunningham, der in Westberlin lebte und den Peter Schimmelpfennig, der Westberlin Verleger, bezahlt hat. Und der ist jeden Tag rübergekommen in den Osten und hat mit uns dieses Album produziert und hat uns da auch diese moderneren Produktionsmöglichkeiten mitgebracht, so ein Sampler. Sowas hatten wir nicht, hatte in der DDR, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt ja keiner. Und ja, da ließen sich tolle Sachen mitmachen. Das hat jetzt jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer, seinen Laptop hat und eine einigermaßen Sequencer-Programm drauf hat.
Ist trotzdem erstaunlich, dass so Lieder wie Nachts in meinen Träumen da so durchgegangen sind durch die Zensur. Das wundert einen im Nachgang schon.
Ja, muss ich schon sagen. Also das eine war die Platte. Wir haben jetzt gehört, dass das also auch nicht so ohne Probleme ablief. Die eine Seite der Platte durfte im Radio überhaupt ja nicht gespielt werden. Überhaupt.
Naja, eben halb und halb. Das war.
So sieht's aus.
Kann ich mal ganz groß, wenn es halb und halb, ja?
Ja.
An manchen Tagen sag ich mir, die Hälfte ist rum und du bist immer noch hier. Nicht auf dem Mond und nicht unterm Gras, noch immer halb voll vor dem halb leeren Glas. An solchen Tagen kommt es hoch, die Hälfte ist rum, worauf wartest du noch? Im halben Land und der zerschnittenen Stadt, halbwegs zufrieden mit dem, was man hat. Und das mit dem halben Land, das war...
zerschnittene Stadt.
Die haben den Boden des Sozialismus verlassen.
Es ist ja dieses Image, wir haben darüber gesprochen, über das, wie ihr wahrgenommen worden seid und so, auch Teil quasi der Marke City. Mittlerweile schon seit langer Zeit nicht mehr City Rock Band Berlin, sondern City halt. Und jetzt plötzlich, wie du eben selber sagst, plötzlich konnte man ja überall hin, konnte alles machen. Wie viel von dem Nimbus, den ihr hattet, konntet ihr noch mit reinnehmen in diese neue beginnende Zeit? Wie hat sich das für euch dargestellt? Wie lief das ab? Wie problemvoll oder problemlos lief das?
Naja, das lief erstmal insofern problemvoll, dass unser Schlagzeuger Klaus, mhm. der General, mhm. und auch Manne Hennig, unser Keyboarder, mhm. Gorgoff war zu diesem Zeitpunkt ja schon 10 Jahre nicht mehr bei. Mhm. Da gab es einen Streit früher, das ist ein anderes Thema. So, die haben nicht mehr dran geglaubt, dass nach der Wende, mhm. wenn alle Leute jetzt im Westen können und andersrum, mhm. dann werden wir keine Rolle mehr spielen. Und die haben sich auf andere wirtschaftliche Möglichkeiten gestürzt. Mhm. Und ja, und Fritz und ich sind übrig geblieben. Und haben wir erstmal ein Label gegründet und einen Musikverlag.
Ja, ja.
Weil wir gedacht haben, unsere Interessen können wir am besten vertreten. Mhm. Da müssen wir uns nicht jemand suchen. Und das machen wir jetzt alleine. Wir hatten auch ein bisschen uns umgehört, als wir drüben waren im Westen, mhm. wie das mit den Independent-Labels und so, das geht alle. Du musst einen Vertrieb suchen und das kriegst du irgendwie hin. Kapital hatten wir auch noch ein bisschen. Mhm. Und haben das Album dann so aufgenommen, aber ja, wir haben es am 1. Jahrestag des Mauerfalls, also 1990, 9. November, haben wir das Album veröffentlicht, mhm. unter dem Titel Keine Angst.
Ja.
Und diese Keine Angst war auch ein bisschen Trotz mit drin.
Mhm.
Ja, da waren auch so Zeilen drauf, die, ja, wie das Beste kommt zur Zeit von Osten, das ist die Gegend, wo ich wohne. Wo wir meinten, also Perestroika und Glasnost, das ist eigentlich so, und Rauchzeichen vom Balkon hieß die Nummer. Und diese drüben Amerika, ich bin immer noch hier, also ich bleibe auch hier.
Ja, ja.
Und also diese Songs, das war so auch ein bisschen Trotzigkeit und auch mit drin, war vielleicht nicht genau der richtige Zeitpunkt, das Album war eigentlich ein Flop.
Mhm.
Der richtige Zeitpunkt für einen Neustart, erstmal die Medien haben sich gerade neu sortiert,
mhm.
in den Radiostationen, hast du da noch beim Radio gearbeitet?
Ich habe damals Berliner Rundfunk quasi
Jaja.
In die Privatwirtschaft geführt.
Genau, in die Privatwirtschaft geführt, dann bei den anderen kamen viele aus dem Westen, wurden aus dem Westen besetzt, mhm. also ich war die dritte Reihe vom WDR,
mhm.
die keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten mehr erahnt hat,
ja, hab's versucht.
Ist dann hier rübergekommen
ja.
als Chefredakteur. Und die brachten dann natürlich auch dieses Wort Seilschaften.
Mhm.
Ist ja auch mitgekommen, mhm. genauso wie Ossi und so.
Mhm.
Dieses Wort gab es in der DDR nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, die Seilschaften haben sie auch mit rüber
ja, gemacht. Ja. Mhm.
Und natürlich, wenn einer früher beim WDR gearbeitet hat, in Köln aufgewachsen ist, dem ist Papp ein bisschen näher als
mhm.
City.
Mhm. Mhm.
Und
ich glaube, man muss doch sagen, der andere Teil dieser Geschichte ist auch, dass natürlich die Leute, also das Publikum, die Hörer und Hörer und so, dass die auch gesagt haben, wir wollen jetzt all das Neue, das andere haben, was wir mhm. immer hatten. Also die haben auch uns so ein bisschen hängen lassen, muss man sagen, bis sie sich dann irgendwann nicht wiederentdeckt haben.
Mhm. Nee, ganz bestimmt. Und ich kann ihr auch keinem verübeln,
mhm.
dass er da nicht im Plattenladen rennt und nach der neuesten City-Platte fragt, sondern er guckt sie erstmal Stones.
Ja, richtig, genau. Ja, ja, muss man so
sagen. Und Bruce Springsteen und wie sie alle heißen, ne?
Ja, ja, ja.
Aber da gab es einen großen Nachholbedarf. Übrigens nicht nur nach den Platten, sondern auch nach der Technik.
Mhm.
CD-Spieler,
mhm. Ja.
Videorekorder.
Ja.
Da wurde investiert.
Ja, ja.
Mhm. Wann habt ihr gemerkt, dass es doch wieder losgeht, dass die Leute wieder Lust haben, auf Konzerte zu kommen?
Das war ja nicht so lange hin. Ich sag mal, das ging. Also als die Bienen uns verlassen hatten, haben Fritz und ich erstmal alleine weitergemacht, nicht nur mit dem Label, sondern auch mit ja. Als Musiker, haben uns Bühnenmusiker geholt.
Mhm.
Die unterschiedlich waren, ne? Weil gerade ein Telefonorchester
ja.
Gerade Zeit hatte und dann haben wir gespielt in kleinen Clubs. Ja, da kamen dann so 200, 300 Leute.
Mhm.
Das war dann schon gut. Und dann ging das los wieder, ich sag mal so 95, würde ich denken, dass das ein bisschen angezogen hat. Also als die Leute gemerkt haben, dass ihnen die Lieder fehlen, bei denen sie sich das erste Mal geküsst haben, wo sie erst mal tanzen waren, wo sie sich kennengelernt haben, also ihre Jugend, ne? So, ach Mensch, die würden wir auch mal gerne wieder hören. Und dann sind die auch ein bisschen mehr gekommen und waren dann eben bei den Konzerten. Wir haben ja da nicht mehr zum Tanz gespielt.
Ja.
Sind sie gekommen. Und dann ging es auch schon los mit ein bisschen so Nostalgiegefühl. Da gab schon auch dieses Wort.
Ja.
Plötzlich. Mhm. Was natürlich auch ein cleverer Westmanager.
Alter.
und machte so ein Ostfestivals. Aber jetzt nicht so riesig groß, aber doch in 2000-3000er Events.
Naja, den Zeitgeist auch erkannt war, weil wir, wie du schon sagst, die Bedürfnisse waren erstmal andere, da mussten Dinge befriedigt werden, die lange nicht befriedigt werden konnten. Und dann haben aber viele auch gemerkt, da lauert auch viel Anschiss und viel ist Glamour und nichts dahinter.
Hm.
Und dann besinnt man sich irgendwann natürlich und dazu gehört dann auch die Musik, mit der man groß geworden ist. Und dann sagt man sich, hey, wisst ihr, jetzt haben wir genug Videorekorder, das ist auch langweilig auf Dauer. Wo sind die Wurzeln? Wo ist mein Zuhause?
Ja.
Ja. Wo ist mein Herz noch?
Und dann hatten wir relativ schnell ein City Best of Album veröffentlicht.
Mhm.
Und neu gemastert. Und wir hatten uns die Rechte von Amiga gesichert. Und haben das alle gemastert und rausgebracht. Und das war für uns als Firma K&P Music die, wie soll ich sagen, Goldgrube. Das hat einfach,
ja,
aufgrund dessen, dass die Leute dann auf CD, gab es ja früher nicht CD von im Osten.
Ja.
Mhm. Ach, hier.
Ja.
Da ist ja am Fenster drauf.
Ja.
Klar. Und Casablanca auch noch.
Ja,
ach, geil.
Ja.
Aber durch diese ganzen schwierigen Phasen, das Band, was ihr persönlich hattet innerhalb der Band, war schon ziemlich belastbar, oder? Durch diese ganzen schwierigen Zeiten auch.
Naja, ich meine, so eine Band hat grundsätzlich Höhen und Tiefen und wir hatten auch unsere Streits, ging ja bis teilweise vor Gericht, also gerade mit Gorgoff, da will ich jetzt hier aber nicht ausbreiten, der ist ja noch 10 Jahre später wieder dazugestoßen und dann haben wir auch Manne wieder geholt und auch Klaus und dann waren wir wieder komplett. Also komplett, also einmal die Casablanca-Besetzung, waren wir zu viert ohne Gorgoff.
Mhm.
Und davor die Fensterbesetzung, da waren wir zu viert ohne Malle. Mhm. Da haben wir keine Keyboards.
Ja.
Und das war jetzt sozusagen die Best-of-Besetzung, wo beide Epochen von City bei waren. So, jetzt mache ich ja eine dritte auf.
Ja, ja. Aber jetzt ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, so, oh, nur wenn ich jetzt ein Alter erreiche, jetzt lasse ich das alles mal sein. Nein.
Nee, das geht nicht.
Nee,
also erstmal hat mich sehr gefreut, dass Silly angerufen hat bei mir.
Ja, ja.
Als das mit City zu Ende war.
Mhm.
Sag mal, was machst du denn jetzt eigentlich?
Ja, ja.
Und weil bei denen ist die Anna R. abgesprungen. Die hat ein Soloalbum rausgebracht und wollte nicht auf zwei Hochzeiten tanzen und sie haben ja die Julia Neigel als Sängerin und hätten eben gerne dort einen Gegenpart und war die Anna R., die auch sehr unterschiedlich waren als Künstlerin oder sind. Und da haben sie mich gefragt und gesagt, das ist eine schwierige Sache, aber wir probieren das mal. Mich interessiert das schon sehr, so ein bisschen Feminismus. also Altersfeminismus.
Ja, ja.
warum nicht? Und das war eine große Aufgabe, mich mit diesem Material so auseinanderzusetzen, dass es inhaliert wird, wieder ausgeatmet, also meins wird und trotzdem so bleibt, wie es ist. Also jetzt nicht beschädigt wird.
Ja.
Und das ist schon ein Unterschied, ob hier den Titel So eine kleine Frau, eine Frau singt, also Tamara, oder ich, diese Zeile einfach, hat so schlaffe Titten, das darf nicht.
Ja.
Die für schlaffe Titten. Nein, um Gottes Willen, mit vollem Respekt und allem. Und ich denke, das ist mir gelungen. Die Band denkt das auch. Es gibt natürlich immer irgendwelche Schlauberger, die dann vor der Bühne stehen und sagen, das ist aber nicht Tamara.
Ach was,
ja. Ja, habe ich auch bemerkt.
Ja. Ja.
Und ja, so. Und das habe ich jetzt 2 Jahre lang gemacht.
Ja, ja.
Und danach kümmere ich mich mal wieder um mich selbst, weil ich auch Sehnsucht habe nach den alten Liedern.
Mhm.
Das heißt, ich habe eine Band gegründet, das heißt dann Toni Kral als Label. Und die Kings vom Prenzlauer
Berg. Ja, da sitzt sie wieder.
Kings mit X geschrieben.
Ja, ja, okay.
Und die Kings vom Prenzlauer Berg. Und ich habe extra diesen Titel, Kings vom Prenzlauer Berg, genommen, um die Signalwirkung auszusenden. Aha, da passiert dann auf, da wird schon kräftig mit der City-Fahne gewedelt.
Ja, ja.
Und wir haben ein neues Album in der Mangel. Die Texte sind wieder von Alfred Rösler. Ich habe es komponiert, alles. Ja, so ziemlich alles. Und jetzt sind wir schon in der Phase, wo wir kurz vorm Abmischen sind.
Ja.
Verschiedene Sachen werden noch overdubbt. Und,
ja, ja.
Und ich betrachte diese Album und aber auch überhaupt das ganze Ding als die logische Fortsetzung von Toni Kral nach City, also mit starkem Bezug. Und trotzdem ist es nicht City 2.0. Und ich hatte auch keine Lust, eine Coverband zusammenzustellen, sondern schon, wir wollen mit eigenem Material. Aber es wird so sein, wir werden, ich sag mal, bestimmt 50-50 spielen. Also alt wie neu. Und ich denke, dass das dass die neuen Sachen wieder genauso sich einfügen, wenn wir eine kluge Programmstruktur machen.
Wie ist das für dich, wenn du den City-Sound hast und ohne Fritz und Klaus da jetzt allein dran arbeitest?
Das ist die größte Hürde dabei. Also ich sag mal, ich hab Reinhard Peterreit von Rockhaus spielt mit, spielt die Gitarre. Dann ist Tobias Unterberg, das ist ein Cellist, der früher bei den Stabakelbills gespielt hat, der auch die letzte Runde bei bestimmt 10, 15 Konzerten mit dabei war auf der Bühne, also für ein paar Songs. Dann habe ich Manne Hennig, unseren Keyboarder, überreden können, oder musste ich nicht lange überreden, hat eigentlich drauf gewartet. Der ist wieder mit im Boot und ein Schlagzeuger, Carsten Klick, der hat früher auch mit den Silly-Musikern viel gemacht. Ohne dass er bei Silly, er hat auch mal bei Silly so Aushilfe gemacht oder Vertretung. Der ist noch dabei. So, und da habe ich tolle Musiker, eine gute Band. Passt doch alle Dudes zusammen. Aber wie gesagt, ich mache die Songs alleine. Und das war in der bei City auch sehr, sehr häufig so, dass ich mit der Gitarre gesessen habe und den Text ich vertone. Also ich muss erst einen Text haben. Zuerst war das Wort. Steht schon so in der Bibel.
Ja.
und dann versuche ich diese Emotion, die ich dabei habe, in Musik zu machen. Und dann ist es Klampfe, Gesang. Wie am Lagerfeuer. Und da ist dann immer Fritz mit drin gekommen. Und hat das geordnet, hat das sortiert, ist auch noch mal mit rangegangen, hat noch das oder was dazu gebracht. Das ist nicht nur als Gitarrenstimme, ich rede jetzt im Kompositorischen. das fehlt mir. Mhm. Mir fehlt auch die Meinung von Fritz. Also diese uneitle, ohne sich selbst in den Vordergrund so zu machen, weil er auch Tatsache sagen, die Nummer ist scheiße. Die steht dir auch nicht, die passt nicht. Und das fehlt. Klaus fehlt mir auch, weil der so eine andere Kreativität hat, die im Studio sich ausgelebt hat und vor allen Dingen auch technisch und auch ein feines Gespür hat für City, das Gefühl, was City ausmacht. Mhm. Die sind nicht mehr da. Das heißt, aber ich habe den alten Produzenten dabei, André Kunze, der die letzten 6 Alben von City produziert hat. Sehr, sehr, sehr toller Produzent. Den würde ich mal so einschätzen als Musical Director.
Ja.
Das heißt, der, was das im Rechner für Möglichkeiten gibt an Sounds, da wirst du ja verrückt. Ich mach das ja nur mit Gitarre. Manchmal lasse ich noch einen Loop laufen, um Tempo zu halten. Aber alleine wenn einen Loop raussuchen, da gibt es Hunderttausende in meinem Rechner. Und jetzt muss ich den aussuchen, der.
Ja, ja.
Und so ist es mit allem, was da drin ist. Ne? Und der ordnet das und ich sag mal, André, weißt du was, du machst aus meinen Liedchen Kunst.
Ich bin total gespannt, wie Hölle.
Also
gerade heute nach unserem Gespräch mit den vielen Erinnerungen, die hochkamen, so ein Frühjahr. Mhm. Und wenn man das alles so durchlebt hat, wenn man auch nicht Teil der Band war, sondern Rezipient, bin ich total gespannt, was jetzt kommt, wa? Steffi, sowohl worüber du singst und wie das sich das musikalisch anhört. Also ja.
Ja, ist keine Geige mehr. Mhm. Meine Stimme ist ein bisschen, älter geworden. Ich krieg nicht mehr die Höhe. Mein Rahmenbelkanto ist noch mehr draußen und insofern auch keine Geige mehr, sondern jetzt ist ein Cello auch eine Oktave tiefer.
Ja, sicherlich. Vieles ist anders, vieles ist neu, aber geil, ja. Also es bleibt ja Toni Kral. Und
gespannt. Wenn wir vorspielen, irgendwie jetzt so im kleinen Kreis, in dem Augenblick, wo die Stimme kommt, City.
Klar. Ja.
Und wie gesagt, auch die Art, Lieder zu machen, weil ich habe gerade in den letzten 20 Jahren, Fritz hat gesagt, das muss von dir kommen, du musst es dir auch wegtragen. Du bist.
Nee, keiner erwartet, dass du über deinen Schatten springst, sondern meine Erwartung ist die, ich will Toni hören. Ich will das hören. Und wenn es mich an City erinnert, warum nicht? Alles gut. Aber trotzdem bin ich gespannt auf neues Material, wie du das angehst und ja, auf welche Dinge da angesprochen werden. Das ist schon, also die Erwartung hast du aufgebaut durch dein Leben, dass da nicht nur eitel Sonnenschein ist, aber dass ich trotzdem gut damit leben kann. Auch,
ich sag dir, das wird gut.
Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, er ist jetzt Bundesverdienstkreuzträger und so jemand auf der Bühne zu sehen, ist ja auch was Besonderes.
Genau, Radio- und Kunstpreis der FDJ haben wir ja auch noch erfahren. Also,
nee.
Doch, hattest du vielleicht gesagt.
Kunstpreis der DDR.
Ach, du hast den
Kunstpreis der FDJ, den haben wir uns angeboten. Tatsache.
Ja.
Also angeboten haben wir uns so.
Ja.
Und da kannst du ja nicht sagen, machen wir nicht. Dann haben wir gesagt, wir sind zu alt.
Okay.
Die wollten wir nicht haben.
Ja, gut. Aber wir als Künstler, als Musiker, okay, man kriegt so eine Auszeichnung, das ist eine Ehrung, die muss man auch erstmal durch sein Leben verdienen. Aber ich schätze dich so ein, dass für dich das Leben auch genauso schön wäre, wenn du das nicht gekriegt hättest.
Ja, ich habe das in dem Sinne ja nicht bemerkt. Das war schon dort erhebend und ist ein Festakt. Und ich habe den auch für meine Band mitgenommen. Das ganze Wirken, jetzt wenn sie auf meine Person, ist ja ohne City, werdet ja nicht so. Ne? Ganz speziell natürlich auch für die beiden Verstorbenen als Posthum-Ehrung entgegengenommen. Aber der ist irgendwo hier gelandet.
Ja.
Das ist ja, ich habe ja noch den höchsten Orden der Republik
Tschechoslowakei, ne? Damals.
Auch vom Staatspräsidenten, ja, ja, war der höchste Orden, den sie an Ausländer verleihen.
Genau.
Ihr kriegt da das auch irgendwo.
Also wie gesagt.
Das Bumskreuz sieht besser aus.
Ja. Wir sind total gespannt. Wir freuen uns drauf. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Früher, als ihr eine Goldene gekriegt habt für Am Fenster, musste man noch weit über 100.000 Platten verkaufen. Heute bist du mit 15.000 schon im goldenen Bereich.
Ja, für eine Goldene 250.000.
Ja, früher.
Ja, haben wir.
Ja, genau.
Und wir haben dann Platin gekriegt. Mhm. Da musst du 500.000.
Ja.
Das war aber auch nach den alten,
ja,
Bemessungsgrenzen.
Ja.
Weil es erschienen ist, bevor sie das runtergesetzt haben.
Ja, mhm, ja. Heute kriegst du eine goldene Schallplatte für 15.000 verkaufte
Tonträger.
15.
Nee.
Ja, doch. Ich habe eine Schlagersendung gesehen, wo die sich die goldene Platten zugeworfen haben. Und da habe ich mal gegoogelt, wie viel muss man denn überhaupt verkaufen, um eine goldene zu kriegen? Vergiss es. Ist keine Ehrung mehr.
Nee, da hätten sie uns hier dafür Platin nehmen müssen. Ja. Das Ding ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Also ja. Letzte Runde.
Alter, toi, toi, toi. Viel
Alles
Erfolg.
Gute.